Mein Name ist Vanessa Kurz, Fernsender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Murat Gökmen. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einzelnen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Sternstunde Anatolien, Vermächtnis der türkischen Völker und Highlights der türkischen Küche. Danach kommt türkische Musik.
Und nun die Nachrichten.
Nach der am 18. Juni unterzeichneten Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran richteten sich alle Blicke auf das Treffen in der Schweiz. Teheran gab bekannt, dass eine Einigung über die Einrichtung eines Mechanismus für die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus erzielt worden sei. Auch Pakistan und Katar erklärten, die Gespräche seien in einer positiven und konstruktiven Atmosphäre verlaufen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums äußerte sich zu den Gesprächen in der Schweiz und erklärte, bei den 18-stündigen Gesprächen seien Fortschritte erzielt worden. Der Sprecher erklärte weiter, die Verhandlungsdelegation habe ihre Arbeit abgeschlossen, während die technischen Teams ihre Arbeit fortsetzen würden und gab bekannt, dass eine Einigung über die Einrichtung eines Mechanismus für die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus erzielt worden sei. Während berichtet wurde, dass die Vorbereitungen für die Aufnahme von Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen erörtert wurden, gaben noch Katar und Pakistan in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass die erste Sitzung der hochrangigen Gespräche beendet sei. In der Erklärung hieß es, die Gespräche seien in einer positiven und konstruktiven Atmosphäre verlaufen und man habe sich auf die Einrichtung eines hochrangigen Ausschusses geeinigt, der die politische Aufsicht über den Vermittlungsprozess übernehmen solle. Die Erklärung zufolge werden die Verhandlungsführer diesem Ausschuss regelmäßig Bericht erstatten. Der Ausschuss einigte sich auf einen Fahrplan, der den Abschluss eines endgültigen Abkommens innerhalb von 60 Tagen vorsieht. In der Erklärung, in der auch die Lage im Libanon eingegangen wurde, wurde vermerkt, dass eine Einheit zur Konfliktverhütung eingerichtet worden soll.
Außenminister Kanfidat gesagt, dass die noch offenen technischen Fragen der kürzlich unterzeichneten Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran sich möglicherweise nicht schnell lösen ließen. Er warnte vor einer möglichen Sabotage des Prozesses durch Israel. Das sind wichtige Fragen. Es wird nicht einfach sein, die technischen Details sofort zu klären. Wir müssen mitunter mit Blockaden rechnen. Dafür müssen wir vorbereitet sein, so viel dann weiter. Wenn sich die Gelegenheit böte, könnte Israel versuchen, den Prozess zu untergraben.
Nach Abschluss der ersten Verhandlungsrunde zwischen dem Iran und den USA, die unter Vermittlung Katars und Pakistans stattfand, erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi, dass bedeutende Fortschritte bei der Beendigung des Libanon-Krieges erzielt worden seien. Araghchi äußerte sich in einer Erklärung, die über seinen Account auf der Social-Media-Plattform des in den USA ansässigen Unternehmens X veröffentlichte, zu den Verhandlungen mit den USA. Araghchi erklärte, dass die Arbeitsgruppe, die zur Verhinderung von Konflikten im Libanon eingerichtet werden soll, ein echter Test sein werde und sagte, unter der Vermittlung Pakistans und Katars wurden Fortschritte bei der Beendigung des Krieges im Libanon erzielt. Araghchi betonte zudem, dass die gegen sein Land verhängten Beschränkungen für den Ölexport aufgehoben und die Blockade beendet worden seien und fügte hinzu, dass auch ein Teil der eingefrorenen iranischen Vermögenswerte freigegeben worden sind.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Die israelische Armee hat zugegeben, dass sie im besetzten Westjordanland zwei Palästinenser getötet hat. Sie habe die illegale Siedlung in der Nähe von Hebron ins Visier genommen. Soldaten hätten in der Nähe der illegalen Siedlung das Feuer auf eine Gruppe von Palästinensern eröffnet. Dabei seien zwei Palästinenser getötet und ein dritter verletzt worden. So die Erklärung der Armee weiter.
Türkei hat ein Patrouillenboot an Rumänien übergeben, laut der türkischen Präsidentschaft ein Novum. Türkei hat zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Kriegsschiff an einen Mitgliedstaat der NATO und der Europäischen Union exportiert, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag bei einer Zeremonie in Istanbul in Anwesenheit des rumänischen Präsidenten Nikos Dan. Er hoffe, dass das Schiff einen bedeutenden Beitrag für unsere Länder, für die Sicherheit des Schwarzen Meeres, für die NATO und für den Frieden in unserer Region leisten werde. In den vergangenen Jahren hat Türkei seinen Rüstungsexport ausgebaut. Vor allem Drohnen werden an zahlreiche Länder verkauft. Wir sind das 11. Exportland für Rüstungsgüter weltweit, sagte Erdogan. Türkei habe mehr als 140 Marineschiffe in verschiedene Regionen der Welt exportiert. Von derzeit mehr als 50 im Bau für befindlichen Kriegsschiffen seien mehr als 15 für die Ausfuhr bestimmt. Türkei und Rumänien sowie Bulgarien arbeiten außerdem bei der Bekämpfung von Seeminen im Schwarzen Meer zusammen. Wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit sich in den kommenden Monaten noch weiter verstärken wird, sagte Erdogan.
In der Industriezone Ras Laffan in Katar hat eine Explosion infolge eines technischen Defekts eine Fabrik erschüttert. 54 Menschen wurden verletzt, 18 weitere werden vermisst, wie das Innenministerium mitteilte. Zivilschutzteams und spezialisierte Rettungseinheiten waren am Sonntagabend sofort vor Ort und bewältigen die Krise weiterhin. Das Ministerium bestätigte, dass der Vorfall durch einen technischen Defekt im Betrieb einer der Anlagen im Industriegebiet verursacht wurde. Es wurde jedoch kein Leck festgestellt, das eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt.
In Frankreich haben Experten am Samstag die Ergebnisse ihrer Untersuchung zu den Missbrauchsfällen an der katholischen Schule Notre-Dame de Mat-Haram im Süden des Landes vorgelegt. Dort und an anderen Einrichtungen der Kongregation seien Schülerinnen und Schüler über Jahrzehnte systematischer und institutioneller Gewalt ausgesetzt gewesen, hieß es in dem Bericht des auf Missbrauchsfälle spezialisierten regierungsunabhängigen Instituts Louis Jeand. In den Jahren 1950 bis 2000 seien womöglich 700 bis 1500 Schülerinnen und Schüler der renommierten Institution nahe der Stadt Pau sowie in anderen Einrichtungen des katholischen Trägers Opfer von Gewalt von außergewöhnlicher Schwere geworden. Das Institut, das mehr als ein Jahr lang im Auftrag der Kongregation seine Untersuchungen führte, sprach in seinem Bericht von Massenverbrechen.
Großbritanniens Premierminister Keir Starmer steht schon länger unter Druck, nun könnte er zurücktreten. Der Labour-Politiker werde möglicherweise schon heute einen Zeitplan für seinen Rücktritt bekannt geben, schrieb unter anderem die Zeitung The Times. Die britische Sonntagszeitung The Observer titelte, Starmer wurde heute nach knapp 2 Jahren im Amt seinen Rücktritt erklären. Der Sender Sky News will wissen, dass inzwischen Außenministerin Yvette Cooper als eine der ranghöchsten Ministerinnen Starmer zum Rücktritt aufgefordert habe. Solange sich der Premierminister nicht selbst äußert, bleibt allerdings noch die Möglichkeit, dass er trotz des massiven innerparteilichen Drucks im Amt bleiben will. Starmer erwägt seine politische Zukunft, berichtete etwa die BBC. Die Nachrichtenagentur DPA schreibt, dass ihn am Wochenende seine Frau Victoria angeblich immer wieder dazu ermutigt haben soll, weiterzukämpfen und nicht zurückzutreten.
In Kolumbien hat der von Trump unterstützte Kandidat die Wahl gewonnen. Es wurde bekannt gegeben, dass der von US-Präsident Donald Trump unterstützte rechtsgerichtete Kandidat Abelardo de la Espia die Präsidentschaftswahlen in Kolumbien gewonnen hat. Nach inoffiziellen Ergebnissen der nationalen Zivilstandsbehörde in Kolumbien sind 99,91% der Wahlurnen ausgezählt. In der Stichwahl um das Präsidentenamt erhielt der rechtsgerichtete Kandidat Espia von der Bewegung der Verteidiger des Vaterlands 49,65% der Stimmen, während der linksgerichtete Kandidat Iván Cepeda von der Regierungspartei Allianz des historischen Pakts 48,70% der Stimmen erhielt. Den inoffiziellen Ergebnissen zufolge lag der Abstand zwischen den beiden Kandidaten bei 0,30%, was einem Stimmenunterschied von 246.355 Stimmen entspricht. Espia, dem US-Präsident Donald Trump seine volle Unterstützung und bedingungslose Unterstützung zugesagt hatte, gewann die Wahl laut den Ergebnissen der nationalen Zivilstandsbehörde.
Und zum Schluss eine Sportmeldung, meine Damen und Herren. Ägypten hat mit einem 3:1-Sieg gegen Neuseeland den ersten WM-Sieg seiner Geschichte errungen und ist damit auf Kurs, zum ersten Mal die K.O.-Runde zu erreichen. Mohamed Salah, Mustafa Sicko und Trezeguet erzielten die weiteren Tore für Ägypten, nachdem Finn Sturman Neuseeland nach 15 Minuten im Gruppenspiel der Gruppe G in Vancouver in Führung gebracht hatte. Durch den Sieg übernimmt Ägypten die Tabellenführung in Gruppe G. Der Einzug in die K.O.-Runde war aber noch nicht sicher. Ägypten spielt am Freitag in Seattle die Entscheidungsspiel gegen den Iran und benötigt mindestens ein Unentschieden, um weiterzukommen.
Meine Damen und Herren, das waren die Nachrichten. Jetzt geht es musikalisch bei uns weiter mit Gökhan Özen, mit Resimler ve Hayaller, also Bilder und Träume.
We'll be right back. yaşa senin de gözlerin uzaklara öylece dalmıyor mu hiç?
Sternstunde Anatolien.
Das technische Wissen und die wissenschaftlichen Erfahrungen, die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts angesammelt hatten, gingen zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch institutionelle Kontinuität und einen gleichzeitigen akademischen Wandel in die Zeit der Republik über. Dieser Übergangsprozess macht die Astronomie zu weit mehr als einer Disziplin der Zeitbestimmung und rückt sie in das strategische Zentrum der modernen Bildungs- und Wissenschaftspolitik des Staates. Das sichtbarste physische Zentrum dieses Wandels war das Observatorium, dessen Grundlagen 1911 in Kandili gelegt wurden. Der letzte Direktor des Rasatane-i Amire, Fatin Gökmen, gilt als eine der Schlüsselfiguren dieses Fachgebiets. Er verband die klassische Astronomie mit moderner Mathematik, lehrte Astronomie an der Darul Funun und widmete sein Leben der Etablierung der Astronomie als akademische Disziplin in Türkei. Gökmen gelang es, die technische Infrastruktur der Einrichtung unter den schwierigen bürokratischen und militärischen Bedingungen der Besatzungsjahre Istanbuls zu bewahren. Insbesondere sein administrativer und juristischer Widerstand gegen die Versuche der britischen Besatzungstruppen, das Observatorium zu beschlagnahmen und die strategisch wichtigen Präzisionslizenzen einzuziehen, sicherte die wissenschaftliche Autonomie der Institution. Mit der Ausrufung der Republik im Jahr 1923 erhielt das Kandili-Observatorium einen nationalen Charakter und wurde zur offiziellen Zeit- und Kalenderbehörde des Staates. Durch das 1925 in Kraft getretene Gesetz über die Einteilung des Tages in 24 Stunden wurde eine einheitliche Zeitregelung im ganzen Land eingeführt. Kandili fungierte dabei als zentrale technische Kontroll- und Referenzstelle dieser Standardisierung. In dieser Zeit beschränkt sich die Institution nicht mehr nur auf Himmelsbeobachtungen. Durch die präzise Aufzeichnung seismografischer Daten, die systematische Erfassung meteorologischer Informationen und die Durchführung geomagnetischer Messungen entwickelte sie sich zu einem vielseitigen Forschungszentrum für Geophysik und Astronomie. Unter Leitung von Fatin Gökmen gewann das Observatorium die Identität einer Institution, die die Uhrzeit und den Kalender Anatoliens nach wissenschaftlichen Kriterien bestimmte und zugleich das technische Gedächtnis des Staates repräsentierte. Der eigentliche akademische Durchbruch der Republikzeit erfolgte mit der Universitätsreform von 1933. Wissenschaftler, die aufgrund des politischen Druckes in Europa und des nationalsozialistischen Regimes nach Türkei kamen, spielten eine führende Rolle bei der Gründung moderner Lehrstühle für Astronomie und Astrophysik an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Istanbul. An der Spitze dieser Wissenschaftler stand der weltbekannte Astrophysiker Erwin Finlay Freundlich. Mit der Gründung der Universitätssternwarte Istanbul im Jahr 1934 schuf er die Voraussetzungen für systematische Beobachtung nach internationalen Standards. Die astronomische Ausbildung löste sich in dieser Zeit vollständig von traditionellen und beschreibenden Methoden und wurde auf die Grundlagen moderner Physik, fortgeschrittener Mathematik und Spektralanalyse gestellt. Freundlich und sein Team vermittelten ihren Studierenden nicht nur theoretisches Wissen, sondern führten sie auch unmittelbar an die bedeutendsten wissenschaftlichen Debatten ihrer Zeit heran. Eines der eindrucksvollsten Beispiele hierfür war die Sumatra-Sonnenfinsternis-Expedition von 1936. Die Republik befand sich noch in ihren Anfangsjahren. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten waren begrenzt. Dennoch entsandte Türkei ein wissenschaftliches Team ans andere Ende der Welt. Das Ziel war klar, die Zentrallinie einer totalen Sonnenfinsternis zu erreichen. Nach einer langen und beschwerlichen Reise erreichte die Delegation die indonesische Insel Sumatra. Mitgeführt wurde die empfindlichsten Beobachtungsinstrumente jener Zeit. Transportable Teleskope, Zeitmessgeräte und fotografische Ausrüstungen. Alles war auf einen einzigen Augenblick vorbereitet, denn die totale Finsternis dauerte nur wenige Minuten. Und diese wenigen Minuten wurden optimal genutzt. Die während dieser kurzen Zeit durchgeführten Messungen dienten dem besseren Verständnis der Struktur der Sonne. Man versuchte Antworten auf Fragen zum Verhalten des Lichtes. Es handelte sich also nicht nur um eine Beobachtung. Es war eine wissenschaftliche Messung. Während ein junges Land noch mit dem Aufbau seiner eigenen Institutionen beschäftigt war, beteiligte es sich vor Ort an einer der fortschrittlichsten wissenschaftlichen Diskussionen der Welt. Darin liegt die eigentliche Bedeutung dieser Expedition. Zum ersten Mal war Türkei nicht nur ein Beobachter des Himmels, sondern ein Akteur, der selbst wissenschaftliche Daten über ihn produzierte. Und dies geschah bereits zu Beginn seines Weges. Ab den 1950er Jahren breiteten sich astronomische Forschungen über Istanbul hinaus auf Universitäten in Ankara, Izmir und Erzurum aus. Im Zentrum dieser Entwicklung stand die erste Generation von Wissenschaftlern, die von der Republik ausgebildet worden waren. Eine Persönlichkeit ragt dabei besonders hervor, Nusret Göktürk. Nach ihrer Ausbildung in Türkiye setzte sie ihr Studium im Ausland fort und lernte dort die moderne Astronomie aus erster Hand kennen. Doch ihre Bedeutung beruht nicht allein auf diesem Wissen. Nach ihrer Rückkehr übernahm sie die Rolle einer Gestalterin der Astronomie in Türkiye. Die neu gegründeten Lehrstühle, die ausgebildeten Studierenden und die entstehende wissenschaftliche Fachsprache tragen alle ihre direkte Handschrift. Besonders bemerkenswert ist dabei eine weitere Tatsache. Zu einer Zeit, in der Frauen in vielen Teilen der Welt in der Wissenschaft noch kaum sichtbar waren, gehörte in Türkei eine Astronomin zum Gründungskreis eines wissenschaftlichen Fachgebiets. Deshalb ist Nusret Göktürk nicht nur ein Name, sondern ein Wendepunkt. Sie stellt eine unsichtbare, aber entscheidende Schwelle in der Entwicklung der Astronomie zu einer dauerhaften wissenschaftlichen Disziplin in Türkei dar. Mit der Gründung des Wissenschaftlichen und Technologischen Forschungsrates von Türkiye, kurz TÜBİTAK, im Jahr 1963 erhielten all diese individuellen Bemühungen eine institutionelle Grundlage. Die staatliche Unterstützung für die Grundlagenwissenschaften wurden systematisch organisiert. Regelmäßige Finanzierungen und langfristige Planungen für astronomische Projekte wurden möglich. In diesem Prozess entwickelte sich die Astronomie über ein rein akademisches Interessensgebiet hinaus. Durch ihre enge Verbindung zu Luftfahrttechnologien, frühen Satellitenprojekten und der Atmosphärephysik wurde sie Teil einer umfassenderen wissenschaftlichen Struktur. Die institutionelle Kontinuität, die einst durch den Schutz jener ersten optischen Linsen in Kandili während der Besatzungszeit gesichert wurde, entwickelte sich bis zum Ende der 1980er Jahre zu einer Phase, in der Türkei bereits über eigene optische Systeme diskutierte und die Idee eines nationalen Observatoriums auf dem Balıklı Tepe bei Antalya, einem der weltweit besten Beobachtungsstandorte, konkrete Gestalt annahm. Die in den 1920er Jahren geleiteten institutionellen und akademischen Grundlagen hatten sich bis in die 1990er Jahre zu einem gewaltigen wissenschaftlichen Rückgrat und einer bedeutenden technischen Kompetenz entwickelt, die Türkei auf das Zeitalter der Raumfahrttechnologie, moderner Observatorium und schließlich auch auf bemannte Weltraummissionen vorbereitete.
Sternstunde Anatolien.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا انکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعة صوت ترکیه.
دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووچ ده ترکیه.
سلوشته امیسیتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلست نا ترکیه.
Юфлет Зари и Туркия.
这里是 土耳其 之声 广播电台.
Инджан Кара, радио Садае Туркия.
Да, Туркия ганг радио да.
Хосуме Туркия и зайна радио Каяна.
Петершия радио Садбури Туркия скма.
Овода Туркия уни радиосо.
Айч радио Воча Туркия.
Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия овоза.
Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
Е садай Тюркия.
Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
Эдо ифонитис Тюркия.
Олди радио глаз Тюркия.
Гидар реди аммурия Тюркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
Este es Radio Voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radio.
It Turkiye hangia radio ya.
Oldu radio glas Turkiye.
Türkiye öne radyosu.
Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Manchmal besteht eine Region nicht durch die Grenzen auf Landkarten fort, sondern durch die Melodien, die in den Erinnerungen der Menschen weiterleben. Manchmal werden ein Fluss, ein Berg oder eine Stadt weniger wegen ihrer Landschaft als wegen ihres Klanges erinnert. Im Laufe der Menschheitsgeschichte sind unzählige Staaten entstanden und vergangen, Handelswege wurden eröffnet, Städte errichtet und im Wandel der Zeit verändert. Doch Volkslieder gehören zu den beständigsten Vermächtnissen, die in den Herzen der Menschen bewahrt werden. Der Balkan ist ein solcher Erinnerungsraum. An den Ufern der Donau, in den Wassern der Mariza, an den nebelverhangenen Hängen der Rhodopen, entlang des Vardar und in den alten Städten Rumeliens erklingen Melodien, durch die Jahrhunderte bis in die Gegenwart getragen wurden. Diese Klänge sind weit mehr als Musik. Sie sind die Stimmen von Migration, Trennung, Wiedersehen, Hochzeiten, Festen, Liebe und Erinnerung. Rumelien ist nicht nur ein geografischer Raum, sondern auch ein kulturelles Klima. Neben den Städten und Basaren, die vom Osmanischen Reich geprägt wurden, gehören auch ihre Klänge zu diesem Erbe. Der Gebetsruf, religiöse Gesänge, Volkslieder und Wiegenlieder sind unterschiedliche Ausdrucksformen derselben Zivilisation. Die Musik Rumeliens entstand aus ihrem Zusammenspiel. Der Balkan war über Jahrhunderte hinweg eine Kreuzung verschiedener Kulturen und die Türken brachten nicht nur Städte, sondern auch ihre musikalischen Traditionen in diese Region. Die Makams Anatoliens, die Tiefe des Sufismus und die Volksmelodien verschmolzen mit den lokalen Klängen des Balkans zu einem reichen Erbe, das die Spuren zweier Welten in sich trägt. Wer einem rumänischen Volkslied lauscht, spürt zugleich Freude und Melancholie. denn diese Region hat neben Glück auch Trennung und Verlust erlebt. Hochzeiten, Migrationen und Abschiede stehen in den Liedern oft Seite an Seite. Auch die Natur nimmt darin einen zentralen Platz ein. Der Vardar wird zum Symbol des Wartens, die Donau zur Metapher der Fremde und die Rhodopen verkörpern die Stimme der Erinnerung. Sehnsucht, Warten und Abschied bilden die Hauptadern vieler Lieder, während Hochzeits- und Tanzmelodien die heitere Seite dieser Welt widerspiegeln. In all diesen Gegensätzen zeigt sich die bemerkenswerte Fähigkeit der Menschen auf dem Balkan, selbst Schmerz in Klang zu verwandeln. Eine der wichtigsten Quellen der Musik Rumeliens ist die sufische Tradition. Die Theken in den Städten des Balkans waren nicht nur Zentren des spirituellen Lebens, sondern auch bedeutende Orte musikalischer Kultur. Religiöse Gesänge und Hymnen schufen eine Atmosphäre innerer Vertiefung. So lebten die Wärme der Volksmusik und die spirituelle Tiefe der Sufi-Musik in derselben Region nebeneinander. Städte wie Skopje, Prizren und Mostar entwickelten ihre eigenen musikalischen Stimmen. Auch wenn sich die Melodien unterschieden, verband die gemeinsame Erinnerung die Gefühle der Menschen. In den rumänischen Volksliedern treten besonders die Motive der Frau, der Brücke und der Migration hervor. Frauen verleihen Sehnsucht und Erwartung Ausdruck, während Brücken Menschen und Erinnerungen miteinander verbinden. Die Migration jedoch hinterließ die tiefsten Spuren in dieser Musik. Die Menschen, die vom Balkan nach Anatolien kamen, nahmen ihre Lieder mit, sodass die Melodien auch in neuen Städten weiterlebten. Instrumente wie Kaval, Surna, Davul und Tambura tragen die Seele dieser Landschaft in sich. Die Natur, die Jahreszeiten und das alltägliche Leben sind dabei untrennbare Bestandteile der Lieder. Die Stimmen, die aus den Wurzeln aufsteigen, kommen aus den Steppen, von den Bergen und aus den gepflasterten Gassen der Balkanstädte. In ihnen wird deutlich, dass die wahre Heimat der Volkslieder das menschliche Herz ist. Auch die Melodien Rumeliens leben in diesen Herzen weiter. Am Ende unserer heutigen Folge lauschen wir noch einmal jener gemeinsamen Erinnerung, die von der Donau, dem Vardar und den Straßen Rumeliens getragen wird. Solange die Lieder weiterleben, verblassen die Erinnerungen nicht. Die Musik Rumeliens wird Liebe, Sehnsucht, Freude und Melancholie weiterhin wie einen unaufhörlich fließenden Strom durch die Zeit tragen.
Mahşer
Vermächtnis der türkischen Völker. Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Highlights der türkischen Küche.
Merhaba, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Highlights der türkischen Küche. Mit dieser Sendung möchten wir Ihnen die regionalen Küche von Türkiye vorstellen. In Türkiye unterscheiden sich die Gerichte von Region zu Region. Während an der Schwarzmeerküste überwiegend Fischgerichte bevorzugt werden, dominieren in Mittelmeer- und Ägäisregion Speisen, die mit Gemüse und Olivenöl zubereitet werden. Die Gerichte werden hauptsächlich aus Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Getreide hergestellt. Frische Kräuter, Oliven, Käse, Joghurt und Gewürze bilden die Grundlage dieser Küche. Die Küche der Ägäis ähnelt der mediterranen Küche. Durch die Verwendung von viel frischem Gemüse, Fisch und Olivenöl sowie schonenden Kochmethoden bietet sie eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährungsweise. Je weiter man in das Landesinnere von Türkiye reist, desto stärker verändern sich die Zutaten und Essgewohnheiten. Dort werden vor allem Fleischgerichte bevorzugt. In Zentralanatolien und anderen Regionen sind zudem Einflüsse der osmanischen Küche deutlich zu erkennen. Meine Damen und Herren, diese Woche möchten wir Ihnen die Ägäisküche näher vorstellen. Die Gerichte der Ägäisregion werden mit viel Gemüse, Kräutern und Olivenöl zubereitet und nehmen in der türkischen Küche einen besonderen Platz ein. Oliven und Olivenöl sind seit Jahrtausenden unverzichtbare Bestandteile dieser Region. Neben Fleischgerichten und Pilau werden zahlreiche Gemüsegerichte mit Olivenöl zubereitet. Olivenöl verleiht Vorspeisen, Salaten, Kräutern und Gemüsegerichten einen unverwechselbaren Geschmack. Es wird außerdem gerne mit Thymian, schwarzem Pfeffer und Chiliflocken gewürzt und zum Frühstück mit frischem Brot gegessen. In der Ägäisküche spielt Gemüse eine besondere wichtige Rolle. Es kann einzeln zubereitet oder mit anderen Gemüsesorten kombiniert werden. So werden beispielsweise Artischocken und Saubohnen häufig gemeinsam gekocht. Werden verschiedene Gemüsesorten zusammen in einen Topf gegart, entsteht ein schmackhafter Gemüseeintopf. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Ägäisküche ist Fisch. Je nach Saison werden verschiedene Fischarten mit Kräutern und Gemüse serviert. Zu den bekanntesten Spezialitäten der Region gehört die gefüllte Kürbisblüte. Wenn Sie die Ägäisregion besuchen, sollten Sie dieses besondere Gericht unbedingt probieren. Eine weitere beliebte Spezialität sind mit Olivenöl zubereitete Saubohnen. Dieses Gericht wird meist kalt serviert und häufig mit Joghurt gegessen. Frischer Dill passt hervorragend dazu. Auch Denizbödelcisse, also der Meeresspargel, gehört zu den typischen Vorspeisen der Region. Diese Pflanze hat einen leicht salzigen und säuerlichen Geschmack. Nach dem Kochen wird sie mit Olivenöl, Zitronensaft und manchmal auch mit Knoblauch verfeinert. Sie ist nicht nur sehr schmackhaft, sondern auch äußerst gesund. Zum Abschluss unserer Sendung möchten wir Ihnen die Rezepte für İzmir-Köfte und Kabakçiçeği-Dolması vorstellen. İzmir-Köfte sind Frikadellen nach Art der Stadt İzmir, die zusammen mit Kartoffeln und Karotten zubereitet werden. Dieses Gericht wird auch als Sulu-Köfte bezeichnet und kann im Topf, im Ofen oder in einem Tontopf gekocht werden. Da es in Türkiye zahlreiche regionale Varianten gibt, schmeckt jede Izmir-Köfte etwas anders. Probieren Sie dieses traditionelle Gericht doch einmal selbst aus. Jetzt zum Rezept für Izmir-Köfte. Zutaten für die Frikadellen: 500 Gramm Hackfleisch, Rind oder Lamm, 2 Esslöffel feiner Bulgur, 1,5 Esslöffel Grieß, eine Zwiebel, 1,5 Teelöffel Tomatenmark, 1,5 Teelöffel Paprikamark, halber Bund Petersilie, 1/4 Teelöffel Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer. Für die Beilage: 2 Kartoffeln, 2 Karotten. Für die Soße: 1 Esslöffel Tomaten- und Paprikamark, 50 ml Olivenöl. Die Zubereitung: Alle Zutaten für die Frikadellen in einer Schüssel gründlich vermengen. Mit angefeuchteten Händen kleine Frikadellen formen und diese etwa 20 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Für die Soße Olivenöl zusammen mit Tomaten- und Paprikamark in einem Topf anbraten. Anschließend die in Stücke geschnittenen Kartoffeln und Karotten hinzufügen. So viel Wasser dazugeben, dass das Gemüse bedeckt ist, und kochen lassen, bis es weich wird. Nun die Frikadellen hinzufügen, mit etwas Salz würzen und alles bei mittlerer Hitze etwa 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Danach ist das Gericht servierbereit. Kommen wir nun zur gefüllten Kürbisblüte. Zutaten: 20 bis 25 Kürbisblüten, 1 Glas Reis, 1 Zwiebel, 1 Tomate, frische Minze, Petersilie, schwarzer Pfeffer, Salz, Olivenöl. Zubereitung: Die Kürbisblüten vorsichtig waschen und die grünen Stelle am Stiel entfernen. Den Blütenstempel behutsam mit einem Teelöffel herausnehmen, ohne die Blüte zu beschädigen. Die fein gehackte Zwiebel in Olivenöl anbraten, den gewaschenen Reis hinzufügen und kurz mitrösten. Sobald der Reis glasig wird, die geriebene Tomate dazugeben, die Mischung etwas abkühlen lassen. Die Kürbisblüten mit der vorbereiteten Reisfüllung füllen, die Blütenspitzen vorsichtig verschließen und die Blüten mit der gefalteten Seite nach unten in einen Topf legen. 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl darüber geben, leicht salzen und mit ausreichendem Wasser bedecken. Anschließend bei niedriger Hitze garen, bis der Reis weich ist. Guten Appetit!
Highlights der türkischen Küche.
Meine Damen und Herren, weiter geht es mit Musik. Zuerst hören Sie von der Arar mit dem Song Sonu Yok Bu Aşkın. Danach kommt Semih Cenk mit dem Song Fark Ettim.
Zaman bir ben dışın sen böyle Gerçeği görsün, gözü yüksekten nasıl düşsün? seni nereden bilsin? Canı yanmamış hiç. Gidenler gitsin, artık boşver bitsin. Onun bir kalbi yok ki, seni nasıl da sevsin? Fark ettim kaybettiğimi ama anlatmadım hiç kimselere. Sessizce içime, içime. Fark ettim kaybettiğimi ama anlatmadım hiç kimselere. Geceler önce, geceler önce.
Zum Abschluss das wichtigste in Schlagzeilen. Nach Angaben der Vermittler ist die erste Gesprächsrunde zwischen hochrangigen US-amerikanischen und iranischen Vertretern in der Schweiz beendet. Außenminister Hakan Fidan hat gesagt, dass die noch offenen technischen Fragen der kürzlich unterzeichneten Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran sich möglicherweise nicht schnell lösen ließen. US-Präsident J.D. Vance hat die in der Schweiz begonnenen Verhandlungen mit dem Iran über ein dauerhaftes Ende des Irankrieges als historisch bezeichnet. Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wird von Alev Arman und Murat Gökmen moderiert. Die Tontechnik führte Gökhan Polat. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiedersehen.
Türkiye'nin Ses Radyosu'ydu.